Deutschlandfunk Kultur heute.
Einheit ist ein gesellschaftspolitisches Ideal, das es schon in der Antike gab, auf dem die amerikanische Verfassung mit ihrem ersten Satz We the People aufbaut, das aber auch für geeinten Widerstand stehen kann, wie mit dem Lied El Pueblo Unido gegen den chilenischen Diktator Pinochet. Die Idee des geeinten Volkes ist aber gerade in Deutschland auch auf menschenverachtende Weise missbraucht worden. Deswegen ist es vielleicht durchaus sinnvoll, den Begriff am Tag der deutschen Einheit auch kritisch zu hinterfragen. Die Historikerin Christina Moriner von der Universität Bielefeld hat tausende von Bürgerbriefen, vor allem aus den 1980er Jahren, ausgewertet und stellt in ihrem gerade erschienenen Buch »Tausend Aufbrüche – Die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren« die Frage, welche Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten es in Ost und West mit Blick auf das jeweilige Bürger- und Demokratieverständnis gab. Was das für die politische Situation heute bedeutet, habe ich sie gefragt.
Ich finde eine gemeinsame Frageperspektive sinnvoll. Ich finde es wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, dass die Ostdeutschen 1990 einen Beitritt gewählt haben zu einer Grundordnung mit einer großen Mehrheit, die sie aber zugleich nicht mitprägen konnten aktiv, weil sie eben vorher DDR-Bürger waren und nicht Bürger der Bundesrepublik. Und die Frage, was sich eine Person in einem Gemeinwesen unter diesem Gemeinwesen vorstellt, insbesondere auch einer Republik, einer Demokratie und was sie denkt über die eigene Rolle in diesem Gemeinwesen, ist eine, die immer relevant ist, die immer wichtig ist und die gerade für Demokratien, die den Anspruch haben, eben die größtmögliche Zahl von Menschen zu integrieren, mitzunehmen, wie es immer so schön heißt, steht die Frage heute vielleicht stärker im Raum als lange zuvor, weil diese Demokratie stark verunsichert ist und sich bedroht sieht. Und ich glaube, es ist hilfreich, sich dann auch aus historischer Sicht diese gemeinsamen Fragestellungen irgendwie stärker vorzunehmen. Und dann rücken natürlich Gemeinsamkeiten in den Blick, weil sich Ost wie Westdeutsche nach 45, nach der Katastrophe des Nationalsozialismus auf sehr unterschiedliche Weise, aber oft auch sehr engagiert und inspiriert, Gedanken darüber gemacht haben, wie eine bessere Gesellschaft aussehen kann.
Es gibt die, finde ich, ganz schöne Einordnung bei Ihnen, dass die DDR im Prinzip ein Mitmachstaat war, also eine Diktatur, aber durchaus partizipatorisch. Das hat sich dann eher in den, sagen wir mal, Gesellschaftsebenen durchaus auch auf betrieblicher Seite abgespielt. Aber wie wichtig ist eigentlich dieser Aspekt, wenn wir heute auf das schauen, was vor allen Dingen in den neuen Bundesländern eben auch an Unzufriedenheit da ist?
Ja, also zum einen, da stütze ich mich natürlich auf eine ganze Reihe von Forschungen, die vor mir wichtige Erkenntnisse dazu vorgelegt haben. Ja, also insbesondere auch Mary Fulbrooks Arbeiten zur partizipatorischen Diktatur, was so ein bisschen wie ein Widerspruch klingt, aber wenn man sich das genau anschaut, sehr schlüssig auch erklärt, worin sozusagen auch die Bindungskraft dieses Regimes war, nämlich ein in die Breite der Gesellschaft über Massenorganisationen und tagtäglich sozusagen ritualisierte Einbindung, auch in Mitwirkungszwang geradezu in der Verfassung verankert, wiederum eine propagierte oder simulierte sozusagen Mobilisierung der gesamten Gesellschaft für diesen vermeintlichen Sozialismus. Das hat eine große Prägekraft für die DDR-Gesellschaft gehabt. Es gab viele Menschen, die sich mit diesem Engagement also auch sehr viel Macht und Gewaltausübung herausgenommen haben und damit eben das Regime auch unterstützt haben und zur Repressivität erst überhaupt beigetragen haben. Aber es gab eben auch eine ganze Menge von Menschen, die versucht haben, diesem Ideal gerecht zu werden in verschiedener Form, Alltäglichkeit. Und dass das in der DDR irgendwie am Ende scheiterte und dieser Staat in einer Revolution unterging, hat dazu geführt, dass sehr, sehr viele Menschen dieses sich selbst mobilisieren, in Frage stellen, glaube ich. Und wir kennen aus den Statistiken der letzten Jahrzehnte eben diese doch großen Unterschiede noch, zum Teil großen Unterschiede, nicht überall, aber in der Organisation, auch der sozusagen Engagementbereitschaft der Ostdeutschen in spezifischen Verbänden, in Gewerkschaften, in Parteien, also in den Organisationen, die in der repräsentativen Demokratie Konfliktaushandlungen und Interessenvertretungen möglich machen. Und ich glaube, insofern ist also die Antwort auf Ihre Frage ja, da gibt es Nachwirkungen und die sind aber sozusagen nicht schwarz-weiß, sondern das ist eine sehr gebrochene Nachwirkungsgeschichte.
Dieses Engagement für den Sozialismus, der wird ja auf westdeutscher Seite nicht mit einem so gesellschaftlich etablierten Engagement für die Demokratie beantwortet. Das Engagement gab es sicherlich, aber war sozusagen die Antwort auf westdeutscher Seite trotzdem eher der Rückzug ins Private?
Nein, das würde ich ganz und gar nicht so sehen, sondern in der Bundesrepublik ist sozusagen die soziale Demokratie, ja, der Wohlstandsstaat, der Sozialstaatsstaat, die Antwort auf die großen Umbrüche und auch Konflikte und Gewalterfahrungen des früheren 20. Jahrhunderts. Und im Grunde, das, was in der DDR und als sozialistische Demokratie verhandelt wird, hatte auch einiges damit zu tun. Ja? Also da in der sozialistischen Demokratie geht es eben nicht nur um politische Gleichheit, sondern eben auch um soziale Gleichheit. Und man findet in den westdeutschen Zeugnissen, die ich untersucht habe, auch gerade in der Umbruchszeit, auch sehr viel Reformlust und Engagement aus Westdeutschland kommend, wo es ja auch eine Tradition der Kritik der Parteiendemokratie gibt, auch eine Kritik am Zustand des Sozialstaates, an der Frage der sozialen Gerechtigkeit. Da ist dann aber der zentrale Begriff eben der Gerechtigkeit und nicht der Gleichheit. Das ist ein wichtiger Unterschied. Insofern ist das schon auf eine Art aufeinander bezogen. Und am Ende geht es um eine soziale Demokratie, also das Soziale und das Demokratische, Partizipatorische und das Materielle sozusagen zusammengedacht. Und da finden sich in Ostdeutschland und in Westdeutschland sehr spezifische sozusagen Stränge, aber die haben immer wieder auch sehr viel miteinander zu tun und sind aufeinander bezogen.
Interessant ist ja so im Rückblick, dass die Erzählung oder das Narrativ von Westdeutschland eben das ist, dass sich innerhalb der Bonner Republik eine Demokratie herausgebildet hat, die Kontinuitäten des Rechtsextremismus aber im Grunde genommen erst in den letzten Jahren genauer erforscht werden. Ist das auch eine Erzählung, die sozusagen fehlt, wenn wir auf die Wiedervereinigung schauen?
Ja, das war lange so. Insbesondere mit Blick auf die Zeitgeschichte kann ich das also genauer sagen, dass wir jetzt seit Jahren da aufholen, sozusagen auch nachholen und ganz konkret auch so zum Beispiel nach Quellen suchen, an denen eine etwas weniger glatte sozusagen Demokratisierungsgeschichte West erzählt wird. Und das Bewusstsein, auch das sozusagen wissenschaftliche Interesse an den Kontinuitäten, den Nachwirkungen von Rassismus und Antisemitismus und Nationalismus in Westdeutschland nach 1945 ist in der Tat lange ein Feld anderer Disziplinen gewesen und des öffentlichen Diskurses. Aber die Zeitgeschichte beginnt da jetzt in den Jahren intensiv daran zu arbeiten. Und das Buch zeigt ja auch, dass in Bezug auf die Westdeutsche Bürgerpost überall diese Spuren, diese auch das sind auch nicht nur Nachwirkungen, sondern einfach noch aktuelle Haltungen, die heute eben regelmäßig in den Mittelstudien zum Beispiel gemessen werden, vorhanden sind. Ja, also dort eine sozusagen postfaschistische Volksgemeinschaft findet man auch in der westdeutschen, eigentlich liberal intonierten Bürgerpost. Das Buch versucht also in zweierlei Hinsicht, diese eingefahrenen Perspektiven ein bisschen zu irritieren, aufzuweichen und zugleich natürlich dafür zu sensibilisieren, dass das, was heute an Rechtsdenken, an Rechtsextremismus, an Rassismus und Neonationalismus in Deutschland also virulent ist, ein deutsch-deutsches Phänomen ist und aus einer spezifischen Mischung, ja, wir haben das mal in dem Buch zur rechten Zeit als so eine Art Zusammenwachsen auf der Rechten sozusagen, die Deutschen wachsen irgendwie rechts besonders gut zusammen. Daher glaube ich auch die große, sozusagen der Aufstieg der AfD, der jetzt möglich geworden ist, eine Partei, die eben sich als größte sozusagen neue deutsch-deutsche Parteigründung nach 1990 gerieren darf.
Ja, ich frage das auch deswegen, weil der Fokus in Bezug auf Rechtsextremismus und auch die Berichterstattung doch immer stark auf den neuen Bundesländern liegt und ich mich
Ja.
immer frage, warum zum Beispiel der Rechtsextremismus, der in Dortmund auch sehr konzentriert da ist, nur im Prinzip auf regionaler Ebene verhandelt wird.
Ja, da sprechen Sie etwas an, was eine große sozusagen analytische und auch erzählerische Aufgabe für gerade für uns Sozial- und Geisteswissenschaftlerinnen ist. Also das beobachte ich auch. Das hat trotzdem natürlich seine Berechtigung und die spezifisch ostdeutsche Lage ist eine spezifische, die auch eine besondere Dramatik hat. Aber sie ist auch deswegen nicht zuletzt so, das würde ich jetzt mal vermuten oder spekulieren, weil das, was erzählt wird, was auch Ostdeutschland sich über sich selbst erzählt, eben sehr stark auch auf diese immer in dem Problemmodus zu jedem Tag der deutschen Einheit wird über die Bilanz, wie weit sind wir denn jetzt schon gekommen? Es ist immer so ein defizitärer Modus, in dem gesprochen wird. Und das, was an breiter, mehrheitlicher, nicht-AfD-politischer Kultur in Ostdeutschland vorhanden ist, ist so in dem Maße, wie der Dortmunder Rechtsextremismus in Westdeutschland abwesend ist, ist das auch im Blick auf Ostdeutschland auch zu wenig präsent. Und da, glaube ich, hilft es, sich gerade die historisch gewachsene Vielfalt, die hohe Fantasie, die hohe Einsatzbereitschaft und Kreativität, mit der die Ostdeutschen, wie die Bundesdeutschen insgesamt, die Westdeutschen auch und die migrantisch geprägten Deutschen auch, sich für die Demokratie stark machen auf unterschiedliche Art und Weise. Ich glaube, da ist ein breiterer, differenzierterer Blick sehr hilfreich und vielleicht sogar auch wirksam im Sinne einer Stärkung der Zivilgesellschaft, auf die, glaube ich, das ist ein entscheidender Faktor, dass man ich lebe selber in Westdeutschland, ich spüre, dass im Alltag in Westdeutschland diskursiv andere Grenzen gelten als in Ostdeutschland. Man spürt das im nachbarschaftlichen Gespräch. Und diese Dinge kosten in Ostdeutschland unendlich viel mehr Mut. Also Dinge sind weniger anstößig per se aufgrund der Vorgeschichte. Und so ein etwas differenzierteres, breiteres Bild, glaube ich, aus der Geschichte heraus in die Gegenwart, kann vielleicht, das wäre eine kleine Hoffnung, auch ein bisschen dazu beitragen, gerade diese zivilgesellschaftliche Kraft, die da vorhanden ist, irgendwie noch ein bisschen zu stärken.
Also wenn der Ostbeauftragte Carsten Schneider sagt, die deutsche Einheit ist vollendet, aber sie ist nicht vollkommen, würden Sie antworten, das muss sie auch nicht sein?
Ja, also das mischt ja sozusagen ganz unterschiedliche Dinge. Ja, die deutsche Einheit ist am 3. Oktober 1990 vollendet worden. Das ist ein Tag, an dem die Zweistaatlichkeit endete und Deutschland wieder vereinigt wurde. Das, was dann seither als Prozess deutsche Einheit sozusagen Eingang gefunden hat in unsere Diskussionskultur im vereinten Deutschland, halte ich inzwischen für wirklich problematisch und auch ermüdend, wenn man in diesem Modus verbleibt, des Messens sozusagen eines Fortschritts und auch dieses vermeintlichen Hinarbeitens auf irgendeine zu erreichende Einheit. Das ist es für mich auch ein bisschen unbehaglich wirkt, weil gar nicht klar ist, wer dann diese Einheit, eigentlich diese innere Einheit auch noch, als ob es sowas wie eine innere Einheit jemals gegeben hätte, wer die definiert, wer da dazugehört, wann die dann eigentlich erreicht ist und so. Und genau, also eigentlich ist doch eine moderne, plurale, auch sehr konfliktgeladene, faktorenreiche Gesellschaft von Vielfalt geprägt und auch auf Vielfalt angewiesen. Und da sollten wir, glaube ich, versuchen, ein bisschen andere Diskussionen auch zu führen und mit solchen vollkommen oder vollendet Erzählungen ein bisschen vorsichtiger umgehen.
Christina Morina, Historikerin an der Universität Bielefeld, mit einem Plädoyer für Vielfalt am Tag der deutschen Einheit.